real food revolution means to me is not about just growing food. People have a tendency, they are always looking for the end, production.
Bei einer wirklichen Nahrungsmittelrevolution geht es nicht nur um die Steigerung des Ertrags, meint Philipp Munyasya. Munyasya ist Gründer der kenianischen Initiative OTEPIC. Rund um die westkenianische Stadt Kitale bildet er Bäuerinnen und Bauern darin aus, ihre Nahrungsmittel ökologisch anzubauen. Munyasya ist Verfechter des Ansatzes der Permakultur. Ihm geht es um eine möglichst sichere und unabhängige Selbstversorgung der Bevölkerung durch den Anbau vielfältiger Pflanzensorten. Die Initiative OTEPIC unterstützt daher auch den Austausch und die Entwicklung von lokalem Saatgut. Ökologische Anbauformen sind in der Gegend um Kitala jedoch kaum verbreitet. Die Region ist durch eine konventionell-industrielle Landwirtschaft geprägt, erzählt Munyasya.
The general agriculture system there is really different. There's a lot of monoculture.
In der Region gibt es sehr viel Monokultur. Angebaut werden vor allem Mais und Bohnen. Daher haben sich in der Region auch einige multinationale Unternehmen angesiedelt. Firmen, die genetisch modifiziertes, hybrides Saatgut herstellen. Eines der Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kitale eröffnet. Denn hier wohnen viele Menschen, die diese Samen anbauen können. Die Menschen in der Region verwenden das hybride Saatgut und sind davon abhängig. Gegen Klimaveränderungen sind die Samen aber nicht resistent. Wenn sich die Niederschläge verändern oder Schädlingsbefall und Krankheiten auftreten, dann verlieren viele Menschen ihren Mais und ihre Bohnen. Manchmal gibt es dann kein Essen für das nächste Jahr. Die Hybrid-Saatgutunternehmen arbeiten mit Chemiekonzernen zusammen, die Spritzmittel produzieren. Wenn die Bäuerinnen und Bauern auf diese Spritzmittel verzichten, erzielen sie nur ein Viertel ihrer Produktionsmenge und sind dann nicht mehr wettbewerbsfähig. Um große Erträge zu erzielen, ist die Landwirtschaft daher stark inputorientiert.
Kritisiert Munyasya. Die von ihm beschriebene Form der inputorientierten industriellen Landwirtschaft wird nicht nur in Kenia verfolgt. Auch viele andere afrikanische Länder setzen auf die sogenannte Grüne Revolution. Die Idee dahinter? Durch den Anbau hochproduktiver Sorten von Grundnahrungsmitteln soll der weltweite Hunger bekämpft werden. Seit 2008 wird dieser Ansatz in Afrika verstärkt verfolgt. In jenem Jahr waren die Preise vieler Nahrungsmittel stark gestiegen. Dies hatte zu einer Ernährungskrise in vielen Ländern geführt. Internationale Allianzen und Konzerne versuchen seither verstärkt, die afrikanische Landwirtschaft zu beeinflussen, erzählt Stig Tansman. Er ist Referent für Landwirtschaft bei der Organisation Brot für die Welt.
Auf internationaler Ebene muss man halt leider sagen, dass gerade sowas auch wie diese Hungerkrise genutzt worden ist, um solche Aktivitäten wie die G8 New Alliance aus der Taufe zu heben, die ja extrem stark, die ist 2012 gegründet worden, extrem stark auf die Industrialisierung der afrikanischen Landwirtschaft setzt, auf die Öffnung der Gesetzgebung im Sinne von mehr Unternehmenseinfluss, gerade im Bereich Saatgut, aber auch Land, und wo auf einmal Politik im Sinne der großen Agrarkonzerne betrieben wird und die afrikanischen Regierungen da teilweise hineingezwungen worden sind, aber darauf auch aufgesprungen sind, weil sie halt sehen, da kommt neues Geld, da kommen große und große Firmen und sie sehr, sehr wenig Interesse eigentlich an ihrer eigenen ländlichen Bevölkerung und an ihrer eigenen Landwirtschaft haben.
Kommentiert Tansman. Positiv sei, dass sich die Entwicklungszusammenarbeit nun wieder verstärkt der Landwirtschaft widme. Die Programme zielen jedoch häufig darauf, für den Export zu produzieren oder lediglich Grundnahrungsmittel wie Mais, Bohnen oder Weizen anzubauen. OTEPIC setzt hingegen auf Vielfalt und lokale Ernährungssicherung.
So as a project we have been emphasizing of the people to grow diversity.
Wir raten den Menschen, eine Vielfalt an Sorten anzubauen, mit verschiedenen Unternehmen zusammenzuarbeiten und verschiedene Pflanzen zu nutzen. Mit permakulturellen Anbaumethoden erzielt man anfangs jedoch nur geringe Erträge. Die Produktion steigert sich auch von Saison zu Saison. Es ist wichtig, die Bäuerinnen und Bauern auf diese Prozesse vorzubereiten. Wenn man sie dazu anregt, andere Anbaumethoden zu nutzen und sie dann keine Erfolge sehen, hat das negative Konsequenzen.
But if you prepare them, the reason why it has to be gradual, then everything will work out.
So Philipp Munyasya. Doch gerade diese Vielfalt an Sorten und Samen ist bedroht. Die Entwicklung und der Vertrieb von genetisch verändertem, hochproduktivem Saatgut konzentrieren sich weltweit immer stärker auf wenige einflussreiche Unternehmen. Ein wichtiger Akteur in Ostafrika ist hierbei AGRA, die Allianz für eine neue grüne Revolution in Afrika. Sie hat ihren Sitz in Nairobi.
bei Saatgut setzt Agra auch sehr stark auf Hybrid-Saatgut, hat auch in seinem Statusbericht von 2013 Südafrika als das Modell, wie sich der Saatgutsektor gerade im Maisbereich in Afrika entwickeln soll, hervorgehoben. In Südafrika, der Maissektor im Saatgutbereich wird von 2 multinationalen Konzernen bestückt, die ausschließlich auf grüne Gentechnik setzen.
Berichtet Tanzmann. Um ihre Marktmacht auszubauen, arbeiten die großen Saatgutfirmen auf verschiedenen Ebenen.
Agra fördert auch gezielt lokale Pflanzenzuchtunternehmen, unterstützt sie in der Züchtung, dass sie sozusagen lokal angepasste Maissorten oder wie auch immer entwickeln. Was wir aber sehen, was wir gerade auch im südafrikanischen Fall gesehen haben, wenn diese kleinen Firmen eine kritische Größe erreicht haben oder eine kritische Genetik erforscht haben oder eine kritische Pflanzensorte patentiert oder geschützt haben, dann werden sie sehr schnell von multinationalen Konzernen aufgekauft, um sich sozusagen den Marktanteil und das Wissen dieser Firma zu sichern.
Neben dem Aufkauf lokaler Firmen nehmen die Hersteller von Saatgut jedoch auch auf rechtlicher Ebene Einfluss. Lokale Gesetzgebungen werden immer stärker den Regeln des Internationalen Verbandes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen angeglichen. Dieser Regelkatalog nennt sich UPOV 91.
Das ist, was gerade in Afrika auf allen Ebenen passiert, dass Regionalbündnisse, aber auch Staaten gezwungen werden oder ermuntert werden, UPOV 91 beizutreten. Und diese neuen Saatgutgesetzgebungen sind dann extrem restriktiv, was die Lagerung, den Austausch und den Verkauf von Weiterverkauf von Saatgut, aber auch den Nachbau von Saatgut betrifft. Solche Saatgutgesetzgebungen können zu einer oder werden zu einer Kriminalisierung des Saatgutsektors in Afrika führen.
Erklärt Tanzmann. Viele Kleinbauern benötigen bessere, ertragsreiche Sorten, die tolerant gegen Schädlinge sind. Für viele ist das patentierte Hybridsaatgut daher zunächst attraktiv. Dass die neuen Gesetze den lokalen Austausch von Saatgut kriminalisieren und die bäuerliche Züchtung ausschalten, erlebt auch Philipp Monjasia hautnah.
Yeah, there's a conflict because wherever they see this kind of work that you're doing, it's another way of taking them out from the business.
Die Saatgutunternehmen sehen uns als Konkurrenz an. Sie haben viel Geld und sie arbeiten mit der Polizei zusammen. Für gewöhnlich haben wir viel Saatgut herangezogen, verpackt und zu geringen Preisen auf den Markt verkauft. Oder wir haben es sogar verschenkt, um eine gute Beziehung zu den Bäuerinnen und Bauern aufzubauen. Auf die Verpackung haben wir hergestellt von Optepic geschrieben. Die Firmen sind darauf aufmerksam geworden. Wir bekamen Besuch von Behörden, die von uns eine Genehmigung und hohe Steuern forderten. Die Polizei hat einige Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, sogar mit Verhaftungen gedroht, sollten sie das Saatgut weiterhin in der Stadt verkaufen.
Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist nicht nur durch die Konzentration im Saatgutsektor bedroht. Auch die derzeit verhandelten Wirtschaftsabkommen zwischen der EU und Ostafrika werden die Arbeit von Initiativen wie OTEPIC weiter erschweren. In vielen afrikanischen Ländern regt sich jedoch zunehmend Widerstand, meint Tanzmann.
Wir haben es ja zum Beispiel auch in Uganda gesehen, dass es dort gerade junge Leute waren, die eine Gentechnikgesetzgebung verhindert haben, weil gesagt haben, wir wollen keine grüne Gentechnik in Uganda haben. Und das ist etwas sehr Interessantes, dass es eine junge Generation gibt in Afrika, die sich da viel stärker mit Ernährung befasst. Ich würde jetzt gar nicht sagen mit Landwirtschaft, weil diese Bewegung auch häufig aus urbanen Regionen kommt. Mhm.
Philipp Monjasia setzt nicht nur auf die Arbeit vor Ort. Immer wieder fährt er nach Europa, hält Vorträge, gibt Workshops und macht auf die landwirtschaftliche Situation in Westkenia aufmerksam. Und er fordert auch die Menschen in Europa auf, sich einzusetzen.
Because most of the decisions are being made here.
Die meisten Entscheidungen werden in Europa gefällt. Glücklicherweise können die Menschen dort an der demokratischen Entwicklung teilhaben. Wenn die Bevölkerung eine starke Stimme hat, kann das eine Wirkung erzielen, zum Beispiel auf multinationale Konzerne. In Kenia arbeiten viele Menschen in Treibhäusern, in denen Blumen gezüchtet werden. Sie leiden unter den Chemikalien, die bei der Produktion eingesetzt werden. Dieselben Blumen werden in Europa verschenkt, als Zeichen der Liebe und des Glücks. Ihr könnt etwas ändern, wenn ihr aufhört, diese Blumen zu kaufen. Es gibt doch auch sehr viele Blumen bei euch. Man kann argumentieren, dass Menschen in Kenia ihre Arbeit verlieren, wenn der Absatz sinkt. Aber das sind unmenschliche Jobs. Wir erleben einen steigenden Trend, bei dem jedes Land an sich reißt, was immer es bekommen kann. Und die Fürsprache für lokale Interessen, steigt diese auch? Seine Stimme zu erheben, ist eine Herausforderung.
The rate of advocacy, is it also going high or is it really going down? So this is a challenge. The voice, raising the voice.